Ich bete noch zum Anfang. Wir danken dir so von ganzem Herzen für dein Wort. Danke für die Gemeinschaft, die wir jetzt miteinander haben dürfen, wo wir auf dein Wort hören dürfen, wo wir uns stärken lassen dürfen für die neue Woche. Sei du segnend in unserer Mitte. Amen. Manchmal fällt es einem schwer, einen Menschen loszulassen, der einem zum Vorbild geworden ist. Vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Leben. Mir geht es so mit Samuel. Und deshalb möchte ich heute gerne noch einmal auf ihn zurückkommen und Samuels letzte Lebensstationen mit Ihnen anschauen. Im Auftrag Gottes hatte Samuel ja Saul einst zum König über Israel gesalbt und ihn danach in Treue und in der Fürbitte in seinem Amt begleitet. Saul wurde Samuel zu einem Herzensanliegen. Er sollte ein König werden, nach dem Wohlgefallen Gottes. Ein König, der Gott gehorsam war, gehorsam lernte. Ein König, der Gott in Treue diente. Aber dem wurde leider nicht so. Ich habe mir gedacht, wie oft setzen auch wir unsere Hoffnungen auf eine Sache oder auch auf einen Menschen und haben Mühe dann zu verstehen, wenn seine Wege so anders verlaufen, als wir es uns gedacht haben. An einem Tag zerschlagen sich die Hoffnungen Gottes im Blick auf Saul und Samuels Hoffnungen im Blick auf Saul. Wir hörten ja schon in einer vergangenen Bibelstunde einmal davon, dass Saul ganz eigenmächtig gehandelt hat im Blick auf die Amalekiter. Saul sollte den Bann an ihnen vollstrecken, aber er verschont ihren König und auch ihre besten Schafe und Rinder, worauf Gott Samuel sagen muss: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Und daraufhin muss Saul die traurige Konsequenz seines Ungehorsams mitteilen: Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat auch er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Wie sehr unterschieden sich diese beiden Männer voneinander. Und wie wenig hatte Saul von Samuel in diesen ganzen Jahren gelernt und angenommen. Durch Sauls Leben zieht sich die Spur des Ungehorsams. Durch Samuels Leben dagegen das Hören auf Gott und das Gebet. Samuel blieb sein ganzes Leben hindurch ein Mensch, der sein Ohr am Mund Gottes hatte. Sie erinnern sich noch dran, dass er schon in jungen Jahren sagte: Rede, Herr, dein Knecht hört. Und Samuel blieb der Mann, dem Gott immer wieder auch durch seine ganze Dienstzeit hindurch schwierige, unangenehme Aufträge geben konnte. Nachdem Saul den Auftrag Gottes nicht ausgeführt hatte und das Gericht an Agag, dem Amalekiterkönig, nicht vollzogen hatte, übernahm Samuel diese Aufgabe. Nun, am Ende von Kapitel 15, trennen sich die Wege dieser beiden Männer. Und ich lese aus Kapitel 15 die letzten beiden Verse 34 und 35, 1. Samuel. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gebea Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis an den Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel hat nun keinen Auftrag mehr von Gott an Saul zu erfüllen, aber in seinem Herzen trägt er tiefes Leid um diesen Mann. Leid, von dem er sich zunächst gar nicht erheben kann, vielleicht müssen wir auch sagen, gar nicht erheben will. Leid um einen Menschen, der ihm am Herzen liegt. Leid auch um einen Menschen, der sein Königtum verloren hatte. Was schwingt in dieser Aussage alles mit? Saul, trug Leid. Samuel trug Leid um Saul. Offensichtlich kam Samuel nicht klar mit Gottes Entscheidung. Hatte Gott ihm nicht einst selbst den Auftrag gegeben, Saul zum König zu salben? Samuel war in Gefahr, nicht wie Gott einen Strich unter Sauls Königtum setzen zu können und dadurch frei zu werden, auch für die Zukunft. Es fällt ihm unendlich schwer, Saul loszulassen. Samuel fällt in ein Loch der Entmutigung. Ich muss dir an der Stelle auch denken, Trauer ist gut und Trauer ist notwendig und Trauer braucht auch ihre Zeit. Aber sie darf uns nicht alle Kraft rauben und sie darf uns auch nicht gefangen nehmen und am Weitergehen hindern. In Jesaja 45, Vers 11 sagt Gott einmal, meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Das könnte Gott auch in diese Situation hineingesprochen haben. Meine Kinder und das Werk meiner Hände, das lasst mir anbefohlen sein. Gott hatte Saul zwar als König verworfen, aber für den Menschen Saul gab es immer noch Raum zur Buße. Könnten Samuels Trauer aber auch so verstehen, dass er Leid trug wegen der Sünde Sauls. Samuel hält die Totenklage für Saul wie für einen Toten. Vielleicht müssen wir hier sagen, für einen geistlich Toten. Ich denke, wir kennen eine solche Trauer auch aus unserem eigenen Leben. Im Blick auf Familienangehörige vielleicht. Im Blick auf unser Volk, dass wir trauern wegen ihrer Sünde. Wer so trauert, der ist in Gottes Spur, ganz eindeutig. Auch Jesus hat getrauert. Getrauert über Jerusalem, getrauert über Kapernaum, über die Menschen dort. Gott lässt Samuel nicht im Loch der Entmutigung und der Traurigkeit. Er setzt seiner Trauer eine Grenze und ruft ihn wieder an seine Seite. Und jetzt hören wir mal ganz bewusst auf die Verse 1 bis 4 aus 1. Samuel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiten, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbest, welchen ich dir bezeichnen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Wie lange willst du um Saul trauern, fragt Gott. Wie lange willst du dich in deinem Schmerz weiden, dich deinem Schmerz hingeben? Erstaunlich ist, wie Samuel sofort wieder wach wird für Gottes Stimme und bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen. Bis ins Alter ist sein Glaube lebendig geblieben und immer voller Bereitschaft auch zu tun. Im Glauben geht er immer wieder neue Glaubensschritte. Und das dürfen wir hier in diesen Versen ganz anschaulich miterleben. Ich habe mich gefragt, kann man das auch von uns sagen? Kann ich das auch von mir sagen? Bis ins Alter ist unser Glaube, ist mein Glaube lebendig geblieben und voller Bereitschaft auch zu tun. Was wir hier bei Samuel sehen, soll auch unseren Alltag bestimmen, darf auch unseren Alltag bestimmen. Heute gilt's, für Gott bereit zu sein. Und heute gilt's, seinem Reden zu gehorchen. Gott durchbricht die Mauer seiner Traurigkeit, indem er ihm einen neuen Auftrag gibt, und Samuel lässt sich herausholen. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiten, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Oder anders ausgedrückt, jetzt ist Zeit aufzustehen und weiterzugehen, Samuel. Füll dein Horn mit Öl. Das ist auch das Erste, was wir tun müssen, ehe wir einen Auftrag, aus dem Frucht für Gott entstehen soll, erfüllen können. Wir müssen unser Lebensgefäß von Gott füllen lassen. Mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Geduld, mit all dem, was uns mangelt. Er hat's in Fülle. Nun sind wir zwar nicht gesandt zu einem Isai und seinen Söhnen, dafür aber zu den Menschen unserer Zeit, unter denen sich Gott auch viele zu Königskindern machen will. Dieser Auftrag, den Samuel von Gott erhält, ist nicht einfach gewesen. Der Weg von Rama nach Bethlehem ging nämlich ganz genau an der Residenz Sauls vorbei. Was sollte er sagen, wenn man ihn fragte, wohin er ging? War es nicht lebensgefährlicher Hochverrat, den er beging? Noch war Saul ja offiziell König. Und ich muss Ihnen sagen, an der Stelle hat mich dieser Gottesmann wieder ungeheuer beeindruckt. Samuel kommt nämlich mit seiner Angst und seinen Sorgen einfach zu Gott. Und er fragt ihn ganz schlicht, wie soll ich's machen? Und Gott sagt ihm, ich will dir zeigen, was du tun sollst. Ich lese aus Vers 2 nochmal. Nimm eine Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich an dem Punkt oft ganz ungeschickt bin. Ich grüble und überlege und frage andere, aber ich komme erst meistens ganz spät drauf, dass ich mit meinem Problem ja gleich zu Jesus gehen könnte. Vielleicht geht es ja Ihnen auch immer mal wieder so. Wie gut, dass uns die Bibel in diesen Versen Einblick gibt in den Umgang Samuels mit seinem Gott. Samuel fragt Gott, Gott antwortet, Samuel tut, er geht im Vertrauen vorwärts und erfährt Schritt für Schritt Gottes Führung. Ein solches Verhalten möchte ich von Samuel gerne lernen. Samuel fragt, Gott antwortet, Samuel tut, er geht vorwärts und erfährt Schritt für Schritt Gottes Führung. Gott will auch uns Mut machen, seine Wege zu gehen, indem er uns zuspricht, fürchte dich nicht. Im Folgenden erfährt Samuel, dass Gott bereits einen Mann nach seinem Herzen zum zukünftigen König ersehen hatte. Samuel sollte einfach den nächsten Schritt tun. Alles Weitere würde er dann an Ort und Stelle von Gott erfahren. Und es ist Gottes Führung, Gottes Ordnung bis zum heutigen Tag. So bleiben wir in Abhängigkeit von ihm. Tu einfach den nächsten Schritt und vertraue ihm. Unter der Überschrift Eine neue Ära beginnt, möchte ich die Verse 4b bis 14 lesen. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bringst du Frieden? Er sprach, ja, Frieden, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun hereinkamen, sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen noch auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr aber sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Sama vorübergehen, er aber sprach: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Also ließ Isai seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat deren keinen erwählt. Und Samuel fragte den Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Der Kleinste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende ihn und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tische setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und forthin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn schreckte ihn. Nimm eine Kuh mit dir, und wenn dich jemand fragt, dann sage: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Später will ich dich wissen lassen, wen du zum König salben sollst. So hatte Gott zu ihm gesagt. In Bethlehem löst Samuels Kommen zunächst eine mittelgroße Aufregung aus. Zitternd kommen die Ältesten ihm entgegen und fragen: Bringst du Frieden? Oft musste ein Prophet eine Gerichtsbotschaft überbringen. Kam Samuel vielleicht auch aus diesem Grund? Diese Sorge stand hinter ihrer Frage. Vermutlich schwang auch Furcht vor Saul mit in ihrer Frage. Saul muss sich inzwischen zu einem unberechenbaren Herrscher entwickelt haben. Doch Samuel kann sagen: Mein Kommen bedeutet Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Samuel kommt als Priester. Und der Neuanfang, der nun geschieht, beginnt mit einer Opferhandlung und der Aufforderung Samuels: Heiligt euch, reinigt euch, bekennt eure Sünden und trennt euch von allem Alten. Auch Isai und seine Söhne sind zum Opfer geladen, zum Opferfest. Und nun steht Samuel vor der schweren Aufgabe: Würde er den erkennen, den Gott sich für das Königsamt ersehen hatte? Und seine Blicke fallen auf den ältesten Sohn Eliab. Samuel ist beeindruckt von seiner Gestalt. Vielleicht hatte er auch insgeheim noch die Größe Sauls vor Augen. Dieser muss es sein, denkt er. Wie oft denken wir ähnlich wie Samuel und schauen nur auf das Äußere und beurteilen einen Menschen nach seiner äußeren Erscheinung, nach Titeln, nach Erfolgen, nach seiner Redegewandtheit, nach seinem Alter, nach seiner Tatkraft. All das kann sehr täuschen. Gott bedient sich oft sehr zerbrechlicher Gefäße, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. So sagt Paulus einmal, ich denke auch im Blick auf seine eigene Person, in 2. Korinther 4, Vers 7. Auch bei Samuel merken wir, dass er zutiefst Mensch war und sich von Äußerlichkeiten blenden und beeindrucken ließ. Gott dagegen sieht das Herz an. Er sucht ein ungeteiltes Herz. Er sucht ein Herz, das ihm gehört. Er sucht ein Herz, das bereit ist, auf seine Liebe zu antworten. Ein Herz, das über Sünde erschrickt. David hatte ein solches von Gott vorbereitetes Herz. Aber das Gute: Samuel war zwar zutiefst Mensch, aber er war vor allem auch ein Mensch, der auf Gott gelernt hat zu hören, der es gelernt hat, auf Gott zu hören, der sich von Gott die Augen öffnen ließ und der sich korrigieren ließ in seiner Meinung. Auch uns möchte Gott wie Samuel hörend machen. Auch uns möchte Gott leiten und korrigieren können. Wir brauchen's. Wir brauchen's bei der Wahl von Freunden. Wir brauchen's bei der Wahl von Ehepartnern, bei der Auswahl neuer Mitarbeiter, bei der Auswahl von Mietern und in vielen anderen kleinen oder größeren alltäglichen Dingen. Gott will, dass wir mit seinen Augen sehen lernen und mit seinem Herzen die Lage erkennen und nicht nur mit unserem Verstand. Und so gehen schließlich 7 stattliche Söhne an Samuel vorüber und keiner ist der von Gott Erwählte. Erst als Samuel Isai fragt, sind es alle deine Söhne, kommt David, der Jüngste, der Kleinste, der auf dem Feld die Schafe des Vaters hütet, ins Blickfeld. Man hat es gar nicht für nötig gehalten, ihn zum Opfermahl einzuladen und vom Feld zu holen. Seine Umgebung sah in David nur den jungen, von der Sonne verbrannten Schafhirten. Gott sieht bereits seine innere Schönheit. Gott wählt den Geringen. Er wählt den Letzten in der Reihe der Brüder. Er sieht bereits schöpferisch voraus, was er aus diesem jungen Mann einmal machen will. Einen König nach seinem Herzen. In Vers 12 hört man buchstäblich die Freude Gottes heraus, als er zu Samuel sagt, dieser ist's, salbe ihn. Wir wissen nicht, wie lange Gott David beobachtet hat, bis er den Entschluss fasste, der ist's. Aber wir wissen, was David brauchbar machte in Gottes Augen. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er seinen Willen tun wollte. In Vers 40, Vers 9 betet er, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und in Psalm 143, Vers 10, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf richtiger Bahn. Gottes Geist sollte seine praktische Auswirkung haben in Davids Alltag, auf sein Glaubensleben und auf sein Gebet. Und es gilt auch für uns. Den Heiligen Geist nur zu haben, genügt nicht. Wir müssen ihm auch Raum geben in unserem Leben. Wir müssen auf sein Mahnen und Erinnern eingehen. Und das vermissen wir an Saul. Das war die große Not in Sauls Leben. Auch er hatte bei seiner Salbung zum König den Geist Gottes bekommen. Aber Gott hat nie wirklich Raum bekommen in seinem Leben. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von dem Tage an und weiterhin. Von Saul aber wich der Geist des Herrn. Und Samuel machte sich wieder auf in seine Heimatstadt. In den Kapiteln 19 und 25 kommen wir dann noch zu den letzten Ereignissen, die wir über ihn erfahren. Ja, ich lese aus Kapitel 19 die Verse 18 bis 24. David aber floh und entrann und kam zu Samuel gen Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel und sie blieben zu Najot. Es ward aber dem Saul angezeigt, siehe, David ist zu Najot in Rama. Da sandte Saul Boten, David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel an ihrer Spitze, da kam der Geist Gottes auf die Boten Sauls, dass auch sie weissagten. Als solches Saul angezeigt ward, sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er noch zum dritten Mal Boten und auch sie weissagten. Nun ging er selbst nach Rama und als er zum großen Brunnen kam, der zu Secho ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da ward ihm gesagt, siehe, zu Najot in Rama. Und er ging von dort nach Najot in Rama, und der Geist Gottes kam auf ihn, und er ging einher und weissagte, bis er nach Najot in Rama kam, und auch er zog seine Oberkleider aus und weissagte vor Samuel und lag unbekleidet da jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist Saul auch unter den Propheten. Seit der Salbung Davids zum König in Kapitel 16 wird uns nichts mehr von Samuel berichtet. Man kann annehmen, dass er sich inzwischen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Das muss aber nicht bedeuten, dass Samuel nicht mitbekam, was am Hof Sauls sich ereignet hat und dass er auch nicht weiter für ihn und für David gebetet hätte. Nachdem der Geist von Saul gewichen war und ein böser Geist ihn umtrieb, hatte man David an den Königshof geholt. Er sollte Saul mit seinem Harfespielen wohltun. Und man hört dann, dass Saul David liebgewann und er sein Waffenträger wurde. Als David aber nach seinem Sieg über den Goliath immer mehr die Gunst des Volkes gewann, schlägt das Wohlgefallen Sauls in Eifersucht und Hass um. Saul ist fest entschlossen, David, der inzwischen durch die Heirat mit Michal, einer Tochter Sauls, auch sein Schwiegersohn geworden war, zu töten. Knapp hatte er bereits einen Mordversuch Sauls überlebt. Einen zweiten Mordversuch entgeht er in der Nacht durch die List seiner Frau Michal und entkommt so den Boten Sauls, die ihn holen und zu Saul bringen sollen. Und wie wir gerade gehört haben, Saul flieht zu Samuel nach Rama. Wie lange er dort bei Samuel blieb, wissen wir nicht. Aber es hat ihm ganz bestimmt gut getan, sich bei Samuel auszusprechen, sich wieder Mut zuzusprechen lassen, auch die Vergewisserung seiner Berufung zugesprochen zu bekommen. Als Saul dann vom Aufenthaltsort Samuels Davids erfährt, sendet er sofort Boten zu Samuel nach Rama, die David holen sollen und zu ihm bringen. Vers 20 noch einmal, als sie aber die Schar der Propheten, die Weissagten, sahen und Samuel dabei stehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls, dass auch sie weissagten. Als Saul davon hört, schickt er eine zweite Mannschaft los, aber auch der zweiten Mannschaft und einer dritten Mannschaft ergeht es nicht anders. Auch sie müssen Gott loben, anbeten, sich an ihm freuen, ob sie wollen oder nicht, anstatt Sauls Auftrag ausführen zu können. Keiner Gruppe gelingt es, den Auftrag auszuführen. Alle können sie nicht anders als Gott loben. Es hätte eigentlich Saul nachdenklich machen müssen, warum er David trotz aller seiner Versuche nicht beseitigen konnte. Gott hat selbst sichtbar die Hand über David gehalten. Aber Sauls Herz ist so verhärtet, dass er schließlich beschließt, den Auftrag selbst zu übernehmen, die Aufgabe selbst zu erledigen. Aber auch auf ihn kommt auf dem Weg nach Najot der Geist Gottes, dass auch er nicht anders kann, als Gott zu loben und zu preisen. Weissagend und lobend läuft er bis nach Najot in Rama, liegt dort 24 Stunden vor Samuel, unfähig, seine Hand gegen David zu erheben. Noch einmal bekommt Saul hier die Gelegenheit, Buße zu tun und von seinem Weg umzukehren. Aber er lässt auch diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Nach dieser Begebenheit wird Samuel noch einmal im Kapitel 25 in Vers 1 erwähnt. Da heißt es, und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich, trug Leid um ihn und begrub ihn bei seinem Hause zu Rama. Samuel ist tot und ganz Israel kommt nach Rama und hält dort die Totenklage für ihn. Aus allen Stammesgebieten reisen Menschen an, um Samuel die letzte Ehre zu erweisen. Heute würde man sagen, Samuel erhielt ein Staatsbegräbnis wie ein großer Staatsmann, der nun endgültig von der Bühne der Welt abgetreten ist. Ein besonderes Leben ist zu Ende gegangen. Ein Leben, das mir persönlich viel zu sagen hatte. Vielleicht ging es Ihnen auch so. Ich möchte einfach noch einmal an den Schluss vier Dinge stellen, die mir in seinem Leben besonders eindrücklich wurden. Als erstes, Samuel diente vor dem Herrn. Er diente zuerst dem Herrn und nicht Menschen. Nicht dem alten hohen Priester Eli, auch nicht seinen gottlosen Söhnen Hophni und Pinehas. Und diese innere Einstellung Samuels vor dem Herrn oder zuerst dem Herrn bewahrte ihn vor Unzufriedenheit und vor einer Abhängigkeit von den Umständen, unter denen er lebte, und auch vor Erwartungen an Menschen. Dankbarkeit, beachtet werden, all das hatte seine Bedeutung verloren. Samuel tat seinen Dienst für den Herrn. Ein zweites, was mir an ihm auffiel und was ich mir gern von ihm behalten möchte, das ist Samuels lebenslange Bereitschaft, hier bin ich, rede Herr, ich höre. Samuel war seinem Gott verfügbar, so wie es in einem alten Lied heißt, nimm, gebrauche mich Herr, wie du willst. Eine solche Hingabe an seinen Willen sucht Jesus auch bei uns. Und ein drittes, Samuel war ein Beter. Er lernte vor Gottes Angesicht mit Enttäuschungen und Schwierigkeiten umzugehen. Und ich habe mir in Klammer geschrieben, wie seine Mutter Hannah. Bevor er aus dem eigenen heraus reagiert hat, besprach er die Dinge mit seinem Herrn und ließ sich von Gott her Licht in die Situation hineinschenken. Mög das auch, ja, bei uns so werden und sein. Und ein viertes, eindrücklich blieb mir's auch, wie er ohne Bitterkeit und ohne jemand etwas nachtragen zu müssen, sein Richteramt niederlegte. Samuel ging's um die Verherrlichung Gottes und nicht um die Hervorhebung seiner Verdienste. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, möge das auch über Ihrem und meinem Leben jetzt schon stehen und auch am Ende einmal stehen dürfen. Ich bete noch zum Schluss. Und Herr Jesus, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Wort solche Vorbilder geschenkt hast, die sich prägen ließen, die sich zubereiten ließen, die gelernt haben, mit dir zu lernen, gehorsam zu sein, mit dir im Gespräch zu sein. Herr, es wäre jetzt so vieles aufzuzählen, was uns an Samuel auffiel und was auch für unser Leben gelten darf. Und ich möchte dich für mich bitten und ich möchte dich für uns bitten. Mach du aus uns solchen, wie du aus einem Samuel machen konntest, und wie wir auch ein Stück weit schon an David sehen konnten, Menschen nach deinem Herzen, dir verfügbar, die deinen Willen tun wollen. Hab Dank, Herr, dass es wirklich der beste Weg ist, den du mit uns gehen willst. Wir danken dir auch, Herr, dass wir dir die Woche anbefehlen dürfen, die vor uns liegt. Wir danken dir, dass wir an deiner guten Hand hineingehen dürfen, getrost, geborgen, geführt. Danke, dass du weißt, was jedes Einzelne von uns braucht und dass du reich bist für alle, die dich anrufen. Vielen herzlichen Dank dafür. Amen.